Das Geheimnis um das verlorene Testament. Wir begaben uns stracks zurück ins Sanatorium. Nick war ziemlich überrascht, uns zu sehen. »Ja, Mademoiselle«, beantwortete Poirot ihre stumme Frage, »ich bin wie der Springteufel. Immer wieder springe ich hervor. Zunächst einmal möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Ordnung in Ihre Papiere gebracht habe. Alles ist jetzt tadellos aufgeräumt.«
»Nun, ich nehme an, es war höchste Zeit«, sagte Nick und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.
»Sind Sie sehr ordentlich, Monsieur Poirot?«
»Fragen Sie doch meinen Freund Hastings.«
Das Mädchen sah mich fragend an. Ich erläuterte einige von Poirots harmloseren Eigenarten. Toast durfte nur von einem viereckigen Brotlaib stammen, Eier mussten die gleiche Größe haben, seine Abneigung gegen Golf als Glücksspiel ohne jede Symmetrie, bei dem ihn einzig die exakten Erdhaufen für das Abschlagen der Bälle versöhnlich stimmten. Ich beendete meine Schilderung mit dem berühmten Fall, den Poirot gelöst hatte, weil er die Ziergegenstände auf dem Kaminsims zurechtgerückt hatte. Poirot hörte wohlgefällig lächelnd zu.
»Ja, da macht er immer eine schöne Geschichte daraus«, bemerkte er, als ich geendet hatte.
»Aber im Großen und Ganzen entspricht sie der Wahrheit. Stellen Sie sich vor, Mademoiselle, ich versuche schon seit ewigen Zeiten Hastings zu überreden, sein Haar doch in der Mitte zu scheiteln. Sehen Sie nur, wie ihn sein Seitenscheitel schief und unsymmetrisch aussehen lässt.«
»Dann gefalle ich Ihnen ja auch nicht, Monsieur Poirot«, stellte Nick fest. »Ich trage ebenfalls einen Seitenscheitel. Aber Freddy mit ihrem Mittelscheitel muss Ihnen gut gefallen.«
»Neulich abends hat er sich jedenfalls sehr bewundernd geäußert«, warf ich boshaft ein. »Jetzt weiß ich endlich, warum.«
»C'est assez«, entschied Poirot. »Ich bin wegen einer ernsten Sache hier. Mademoiselle, dieses Testament von Ihnen, ich finde es einfach nicht.«
»Oh«, sie runzelte die Augenbrauen. »Ist das denn so wichtig? Schließlich bin ich noch nicht tot und ein Testament ist erst richtig wichtig, wenn man tot ist, nicht wahr?«
»Das stimmt. Trotzdem interessiert mich dieses Testament. Und ich mache mir so meine Gedanken dazu.«
»Denken Sie nach, Mademoiselle. Versuchen Sie, sich zu erinnern, wo Sie es Ihnen getan haben.
Wo haben Sie es zuletzt gesehen?«
»Ich glaube kaum, dass ich es an einen bestimmten Ort gelegt habe«, sagte Nick. »Ich lege Sachen niemals an einen bestimmten Ort. Wahrscheinlich habe ich es in irgendeine Schublade gestopft.«
»Sie haben es nicht zufällig in das geheime Wandfach gelegt?«
»In das geheime was?«
»Ihre Ausdame Ellen sagt, es gibt eine geheime Täfelung im Salon oder in der Bibliothek.«
»Unsinn«, erwiderte Nick prompt. »Davon habe ich noch nie etwas gehört.«
»Ellen hat das behauptet?« »Mais oui. Anscheinend war sie schon als junges Mädchen im Dienst in der alten Villa. Die Köchin hat ihr das einfach gezeigt.«
»Davon höre ich heute zum ersten Mal. Ich nehme an, Großvater muss davon gewusst und mir nichts darüber gesagt haben.«
»Und ich bin überzeugt, er hätte mir davon erzählt.«
»Sie sind sicher, Monsieur Poirot, dass Ellen das nicht alles erfunden hat?«
»Nein, Mademoiselle, da bin ich ganz und gar nicht sicher. Ihre Ellen kommt mir irgendwie wunderlich vor.«
»Oh nein, sie ist nicht wunderlich. William, ihr Mann, ist ein Dummkopf und das Kind ein schreckliches kleines Ungeheuer. Aber Ellen selbst ist in Ordnung. Der Inbegriff von Rechtschaffenheit.«
»Haben Sie ihr gestern Abend freigegeben, damit sie das Feuerwerk ansehen konnte?«
»Selbstverständlich. Das tut das Personal immer. Und sie räumen danach auf.«
»Und dennoch ist sie nicht hinausgegangen.«
»Und doch? Woher wissen Sie das, Mademoiselle?«
»Nun, ich nehme es an. Ich weiß es nicht genau. Ich sagte ihr, sie könne gehen, und sie bedankte sich, und daher nahm ich natürlich an, dass sie auch tatsächlich hinausging.«
»Ganz im Gegenteil. Sie blieb ihm aus.«
»Aber das ist äußerst merkwürdig.«
»Sie finden das merkwürdig?«
»Oh ja, ich bin sicher, das hat sie noch nie gemacht.«
»Nannte sie den Grund dafür?«
»Nicht den wahren, dessen bin ich mir sicher.«
Nick blickte ihn fragend an.
»Ist es denn von Bedeutung?«
Poirot machte eine hilflose Geste.
»Genau das kann ich nicht sagen, Mademoiselle. C'est curieux. Ich muss es so lassen, wie es ist.«
»Die Sache mit dem Geheimfach«, überlegte Nick. »Ich finde das einfach höchst sonderbar und wenig überzeugend. Hat sie es Ihnen gezeigt?«
»Sie sagte, sie könne sich nicht mehr erinnern.«
»Ich glaube nicht, dass es überhaupt existiert.
So scheint es wenigstens. Die Arme ist wohl ein wenig überspannt. Zumindest erzählt sie seltsame Geschichten. Sie sagte auch, dass Endaus kein gutes Aus zum Leben sei.«
Nick überlief ein leichter Schauer.
Da hat sie vielleicht sogar recht, meinte sie bedächtig. Manchmal hatte ich auch so ein Gefühl. Es herrscht eine eigenartige Atmosphäre in dem Haus.
Ihre Augen wurden groß und dunkel, und ihr Blick verschleierte sich. Poirot beeilte sich, auf ein anderes Thema zu kommen.
»Wir haben uns vom eigentlichen Gegenstand entfernt. Das Testament, der letzte Wille und das Vermächtnis von Magdala Buckley.«
»Genau das habe ich geschrieben«, bestätigte Nick nicht ohne Stolz. »Ich erinnere mich genau daran. Und ich verfügte, dass alle Schulden und durch meinen Tod entstandene Ausgaben bezahlt werden sollten. Das hatte ich einmal in einem Buch gelesen.«
»Sie haben also kein Formular für das Testament benutzt?«
»Nein, dazu war keine Zeit. Ich war mehr oder weniger auf dem Weg ins Krankenhaus und außerdem meinte Mr. Croft, Testamentsformulare seien sehr gefährlich. Es sei besser, ein ganz simples Testament zu machen und nicht allzu offiziell vorzugehen.«
»Mr. Croft? War er denn dabei?«
»Oh ja, er hatte mich ja danach gefragt. Ich hätte selbst nie daran gedacht. Er sagte, wenn man
intestamentarisch half ich aus.«
»Genau. Wenn man intestamentarisch stirbt, würde die Krone eine Menge einstecken, und das wäre doch ja mehr schade.«
»Äußerst hilfreich, der vortreffliche Mr. Croft.«
»Oh ja, das war er wirklich«, stimmte Nick mit großer Wärme zu. »Er ließ Ellen und ihren Mann als Zeugen unterzeichnen, und natürlich, was bin ich doch für ein Dummkopf?« Wir schauten sie fragend an.
»Ich war ein kompletter Idiot. Jage sie durch das ganze Haus. Charles hat es natürlich. Mein Cousin. Charles Weiss.«
»Also da liegt die Erklärung. Mr. Croft meinte, ein Anwalt sei die richtige Person zur Aufbewahrung.«
»Très correct, c'est bon, Monsieur Croft.«
»Manchmal sind Männer doch ganz nützlich«, sinnierte Nick. »Ein Anwalt oder die Bank?« Das sagte er damals. »Und ich meinte, Charles sei am besten geeignet. Also steckten wir es in einen Umschlag und schickten es sofort an ihn ab.«
Mit einem erleichterten Seufzer ließ sie sich in ihre Kissen sinken.
»Es tut mir leid, dass ich so schrecklich töricht war. Aber jetzt ist ja alles in Ordnung. Es liegt bei Charles, und wenn Sie es wirklich sehen wollen, wird er es Ihnen natürlich zeigen.«
»Nicht ohne Ihre Genehmigung«, wandte Poirot lächelnd ein.
»Wie albern.«
»Nein, Mademoiselle, nur klug und vorsichtig.«
»Nun, ich finde es albern.« Sie nahm ein Stück Papier von einem Stoß auf ihrem Nachttisch. »Was soll ich schreiben? Halte dem Spürhund das Kaninchen vor die Nase?«
»Comment?«
Ich musste über sein verdutztes Gesicht lachen. Er diktierte ihr einige Sätze, die Nick gehorsam aufschrieb.
»Danke sehr, Mademoiselle«, sagte Poirot und nahm das Papier an sich.
»Es tut mir leid, Ihnen so viel Mühe zu machen, aber ich hatte es einfach vergessen. Wissen Sie, manche Sachen vergisst man eben sofort wieder.«
»Bei einem geordneten und methodischen Verstand passiert das nicht.«
»Ich glaube, ich muss einen Kurs in diese Richtung besuchen«, meinte Nick. »Sie reden mir ja einen Minderwertigkeitskomplex ein.«
»Ich glaube, das wäre unmöglich. Au revoir, Mademoiselle.«
Er sah sich noch einmal im Zimmer um.
»Sie haben wundervolle Blumen hier.«
»Ja, nicht wahr? Die Nelken sind von Freddy, die Rosen von George und die Lilien von Jim Lazarus. Und sehen Sie hier...«
Sie riss die Umhüllung von einem großen Korb mit Weintrauben, der neben ihrem Bett stand.
Poirots Gesichtsausdruck veränderte sich rapide. Er sprang förmlich nach vorn.
»Sie haben doch noch nicht davon gegessen?«
»Nein, noch nicht.«
»Nun, dann lassen Sie es auch. Sie dürfen nichts essen, Mademoiselle. Nichts von draußen, nichts, verstehen Sie?«
»Oh.« Sie blickte ihn mit weit aufgerissenen Augen an und die Farbe wich langsam aus ihren Wangen.
»Ich verstehe. Sie glauben, es ist noch nicht vorüber? Sie glauben, die versuchen es nochmal?« flüsterte sie heiser.
Er nahm ihre Hand.
»Versuchen Sie, nicht daran zu denken. Hier sind Sie sicher, aber bedenken Sie, nichts von draußen.«
Auch als wir draußen waren, ging mir das weiße, verängstigte Gesichtchen in den Kissen nicht aus dem Sinn. Poirot sah auf die Uhr.
»Bon. Wir haben gerade noch Zeit, Monsieur Weiss vor der Mittagspause in seinem Büro zu erwischen.«